Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 29. November. Mein Name ist Volker und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hereinhört, wenn wir weiterlesen. In der heutigen Bibellese starten wir mit dem Buch Esther und hören daraus die Kapitel 5 und 6. Die weiteren Textstellen sage ich dann jeweils vorher an. Wie immer lesen wir alles aus der neuen evangelistischen Übersetzung und dabei wünsche ich euch jetzt eine schöne und eine gute Zeit beim Bibelhören. Esther vor dem König. Am dritten Tag legte Esther ihre königlichen Gewänder an und betrat den inneren Hof vor dem Königspalast. Der König saß gerade auf seinem Thron, der dem Eingang gegenüberstand. Als er die Königin Esther im Hof stehen sah, fand sie seine Gunst und er streckte ihr das goldene Zepter entgegen, das er in der Hand hielt. Esther trat heran und berührte die Spitze des Zepters. Der König fragte sie: »Was hast du, Königin Esther? Was ist dein Wunsch? Auch wenn es die Hälfte meines Reiches kosten würde, soll er dir erfüllt werden.« Da sagte Esther: »Wenn es dem König recht ist, möge er heute mit Haman zu dem Festmahl kommen, das ich für ihn vorbereitet habe.« »Holt Haman«, sagte der König, »beeilt euch, damit wir Esthers Einladung folgen können.« So kamen der König und Haman zu dem Mahl, das Esther vorbereitet hatte. Als sie dann Wein tranken, fragte der König: »Was ist nun dein Wunsch? Ich erfülle ihn dir. Fordere, was du willst, bis zur Hälfte meines Reiches.« »Ja, ich habe eine große Bitte«, erwiderte Esther. »Wenn ich die Gunst des Königs gefunden habe und wenn es dem König gefällt, meinen Wunsch zu erfüllen, dann möge er morgen noch einmal mit Haman zu dem Mahl kommen, das ich vorbereitet habe. Dann werde ich die Frage des Königs beantworten.« Haman ging an diesem Tag voller Freude und guter Laune hinaus. Doch als er im Tor an Mordechai vorbeikam und sah, dass der nicht aufstand und ihm keinerlei Ehrerbietung erwies, wurde er von Wut gepackt. Doch er beherrschte sich und ging nach Hause. Dann ließ er seine Freunde und seine Frau Seresch kommen. Vor ihnen prahlte er mit seinem großen Reichtum, der Menge seiner Söhne und strich voller Stolz heraus, wie der König ihn zu einem mächtigen Mann gemacht und über alle Fürsten und Beamten des Königs gestellt habe. Sogar die Königin Esther, fuhr er fort, hat außer dem König niemand zu ihrem Festmahl kommen lassen als mich. Und morgen bin ich wieder mit dem König zu ihr eingeladen. Aber das alles bedeutet mir nichts, solange ich den Juden Mordechai noch im Palastbezirk des Königs sehen muss. Da rieten ihm seine Freunde und seine Frau: »Lass einen Pfahl aufrichten, der mehr als 20 Meter hoch ist, und besorge dir morgen früh vom König die Erlaubnis, Mordechai daran hängen zu lassen. Dann kannst du vergnügt mit dem König zum Mahl gehen.« Der Vorschlag gefiel Haman so gut, dass er gleich Befehl gab, den Pfahl aufzustellen. Mordechais Ehrung. In dieser Nacht konnte der König nicht schlafen. Er ließ sich die königliche Chronik bringen und daraus vorlesen. Dabei stieß er auf den Bericht über Mordechai, der die Verschwörung von Bigthan und Teresch aufgedeckt hatte. Das waren die beiden königlichen Eunuchen, die Torwächter, die einen Anschlag auf König Xerxes geplant hatten. Der König fragte: »Wie ist Mordechai für diese Tat geehrt und ausgezeichnet worden?« Die Pagen, die Dienst beim König hatten, sagten: »Er hat dafür nichts bekommen.« Da fragte der König: »Wer ist draußen im Hof?« In diesem Augenblick war Haman in den äußeren Hof des Palastes getreten. Er wollte sich vom König die Erlaubnis holen, Mordechai an dem aufgerichteten Pfahl hängen zu lassen. Die Pagen sagten: »Es ist Haman. Er soll hereinkommen«, befahl der König. Als Haman eintrat, fragte ihn der König: »Wie kann man einen Mann ehren, den der König auszeichnen will?« Haman dachte: »Das gilt mir. Wen sonst könnte er meinen?« Deshalb erwiderte er: »Wenn der König jemand auszeichnen will, soll man ein Gewand herbringen, das der König schon getragen hat, und ein Pferd, auf dem er schon geritten ist, mit dem königlichen Diadem auf dem Kopf. Man soll Pferd und Gewand einem der Fürsten übergeben, damit dieser den Mann, den der König auszeichnen will, mit dem Gewand bekleidet und auf dem Pferd über den großen Platz der Stadt führt. Dabei soll er ausrufen: So ehrt der König einen Mann, den er auszeichnen will. Da sagte der König zu Haman: Nimm das Gewand und das Pferd und mache es so mit dem Juden Mordechai, der im Palastbezirk Dienst tut. Beeile dich und lass nichts weg von dem, was du vorgeschlagen hast. Haman nahm das Gewand und das Pferd, bekleidete Mordechai, ließ ihn über den großen Platz der Stadt reiten und rief vor ihm aus: So ehrt der König einen Mann, den er auszeichnen will. Dann kehrte Mordechai wieder zum Palastbezirk zurück. Haman aber lief nach Hause, traurig und mit verhülltem Gesicht. Dort erzählte er seinen Ratgebern, das waren seine Frau und seine Freunde, was ihm passiert war. Sie erklärten: Wenn Mordechai, vor dem du jetzt zum ersten Mal den Kürzeren gezogen hast, ein geborener Jude ist, kannst du aufgeben. Dann ist dein Untergang besiegelt. Noch während sie ihm das sagten, trafen die Eunuchen des Königs ein, um Haman auf schnellstem Weg zum Festmahl bei der Königin Esther zu bringen. Amos, Kapitel 9. Jahwe am Altar. Ich sah den Herrn am Altar vor dem Tempel stehen. Er befahl: Schlag auf die Kapitelle der Säulen, dass die Fundamente erzittern. Zerschmettere ihren Kopf, was dann noch von ihnen übrig ist, das töte ich mit dem Schwert. Kein Flüchtling wird entfliehen, keiner von ihnen entkommt. Niemand wird sich in Sicherheit bringen. Und brächen sie auch in die Totenwelt ein, holte ich sie von dort zurück. Stiegen sie in den Himmel hinauf, holte ich sie von da herunter. Und wenn sie sich auf dem Karmel verstecken, holte ich sie von dort hervor. Selbst wenn sie sich vor mir auf dem Grund des Meeres verbergen, so würde sie die Seeschlange beißen nach meinem Befehl. Und wenn sie vor ihren Feinden her in die Gefangenschaft zögen, würde ich dort mit dem Schwert befehlen, sie zu töten. Ich behalte sie im Auge, um ihnen Böses anzutun, nichts Gutes. Was für ein Gott! Jahwe, der Herr, der Allmächtige, berührt er die Erde, so bebt sie, dass all ihre Bewohner trauern. Dann hebt sie sich wie der Nil und senkt sich wie der Strom von Ägypten. Er hat das Himmelsgewölbe über der Erde gegründet und sich droben im Himmel seine Wohnung gebaut. Er ruft das Wasser aus dem Meer und es regnet auf die Erde herab. Sein Name ist Jahwe. Kein Sonderrecht für Israel. Seid ihr etwas Besseres als die Leute von Nubien, ihr Israeliten, spricht Jahwe. Gewiss habe ich euch aus Ägypten geführt, aber auch die Philister aus Kaftor und die Syrer aus Kir. Passt auf! Jahwe, der Herr, hat das sündige Königreich im Blick und wird es von der Erde verschwinden lassen. Allerdings rotte ich die Nachkommen Jakobs nicht völlig aus, sagt Jahwe. Passt auf! Ich werde den Befehl geben, Israel unter die Völker zu zerstreuen. Sie werden so geschüttelt wie mit einem Sieb, dass nicht ein Steinchen zur Erde fällt. Alle Sünder meines Volkes werden im Krieg zu Tode kommen, alle, die jetzt so sicher sagen: Du wirst das Unglück nicht herankommen lassen, bis zu uns wird es nicht kommen. An dem Tag werde ich die eingefallene Hütte Davids wieder aufrichten. Ihre Risse mauere ich zu und ihre eingestürzten Wände ziehe ich neu hoch, sodass sie dasteht wie in uralter Zeit. Dann werden die Israeliten den Rest von Edom in Besitz nehmen und alle Nachbarländer, über denen mein Name ausgerufen war, spricht Jahwe, der es auch tun wird. Es kommt eine Zeit, spricht Jahwe, da folgt der Pflüger dem Schnitter auf dem Fuß und die Aussaat schließt sich an die Weinlese an. Die Berge triefen von Most und von allen Hügeln fließt es herab. Dann werde ich für mein Volk Israel alles wieder zum Guten wenden. Sie bauen die zerstörten Städte auf und werden darin wohnen. Sie pflanzen Weinberge an und werden den Wein davon trinken. Sie legen Gärten an und werden von ihren Früchten essen. Ich pflanze sie wieder in ihr Land ein, das ich ihnen gegeben habe, und lasse sie nie wieder herausreißen, spricht Jahwe, dein Gott. Einleitung zum zweiten Petrusbrief. Petrus, der sich noch immer in Rom aufhielt, hatte bisher der Verfolgung durch Kaiser Nero im Jahr 64 nach Christus entkommen können, der Paulus bereits zum Opfer gefallen war. Inzwischen wusste er aber, dass auch er nicht mehr lange zu leben hatte und verfasste deshalb einen zweiten Brief an die Christen in Kleinasien. Diesmal schrieb er ihn entweder selbst oder bediente sich eines anderen Sekretärs als im ersten Brief. Petrus hatte erfahren, dass falsche Lehrer in einige Gemeinden Kleinasiens eingedrungen waren. Leider musste er davon ausgehen, dass diese Lehrer in Zukunft noch mehr Ärger machen würden und wollte die Gläubigen deshalb dringend warnen. Der Brief ist so etwas wie das geistliche Vermächtnis des Petrus. Es ist bemerkenswert, dass er, ebenso wie Paulus in seinem letzten Brief, die Gläubigen auf die Heilige Schrift verweist. Kurze Zeit später, im Jahr 67 nach Christus, wurde auch er hingerichtet. Es schreibt Simon Petrus, ein Sklave und Apostel von Jesus Christus, an alle, die denselben wertvollen Glauben empfangen haben wie wir. Das ist der Glaube, der uns durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt wurde. Gnade und Frieden vermehre sich bei euch dadurch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser erkennt. Geistliches Wachstum. In seiner göttlichen Macht hat er uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in liebevoller Ehrfurcht vor Gott brauchen. Er hat uns den erkennen lassen, der uns Kraft seiner Herrlichkeit und Wundermacht berufen hat. So hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt, denn ihr seid ja schon dem Verderben entkommen, dem diese Welt durch ihre Leidenschaften verfallen ist. Deshalb müsst ihr nun auch allen Fleiß daran setzen, eurem Glauben ein vorbildliches Leben beizufügen und diesem Leben die Erkenntnis. Der Erkenntnis muss die Selbstbeherrschung folgen, der Selbstbeherrschung die Geduld und der Geduld die liebevolle Ehrfurcht vor Gott. Diese Ehrfurcht wiederum führt zur geschwisterlichen Liebe und aus der Liebe zu den Gläubigen folgt schließlich die Liebe zu allen Menschen. Je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr wird sich das auswirken und Frucht bringen, und ihr werdet unseren Herrn Jesus Christus immer besser erkennen. Wer das alles aber nicht hat, ist blind oder doch sehr kurzsichtig. Er hat vergessen, dass Gott ihn von seinen früheren Sünden gereinigt hat. Ihr müsst deshalb alles daran setzen, liebe Geschwister, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Dann werdet ihr auch nicht ins Stolpern kommen und Gott wird euch die Tore weit öffnen und euch in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus einziehen lassen. Glaubwürdige Zeugen. Aus diesem Grund will ich euch immer wieder an diese Dinge erinnern, auch wenn ihr die Wahrheit schon kennt und fest in ihr gegründet seid. Aber ich halte es für meine Pflicht, euch durch die Erinnerung wachzuhalten, solange ich lebe. Denn ich weiß, dass mein Zelt hier auf der Erde bald abgebrochen wird. Das hat unser Herr Jesus Christus mir zu erkennen gegeben. Deshalb will ich dafür sorgen, dass ihr euch auch nach meinem Tod jederzeit an diese Dinge erinnern könnt. denn wir haben uns keineswegs auf Mythen oder frei erfundene Geschichten gestützt, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und seinem Wiederkommen erzählten. Nein, wir haben seine herrliche Größe mit eigenen Augen gesehen, denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, damals, als Gott diese Worte mit herrlicher, hoheitsvoller Stimme an ihn richtete. Das ist mein lieber Sohn, an ihm habe ich meine Freude. Wir haben diese himmlische Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren, aber eine noch festere Grundlage haben wir im prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten, wie auf ein Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Vor allem aber müsst ihr wissen, dass keine prophetische Aussage der Schrift aus einer eigenen Deutung stammt. Denn niemals wurde eine Weissagung ausgesprochen, weil der betreffende Mensch das wollte. Diese Menschen wurden vielmehr vom Heiligen Geist gedrängt, das zu sagen, was Gott ihnen aufgetragen hatte. Das war die Bibellese für den heutigen Tag. Auch für heute möchte ich euch gerne die Losung des Tages mit auf den Weg geben. Diese steht in Psalm 39, Vers 5. Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Und aus Offenbarung, Kapitel 1, die Verse 17 und 18. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Ja, und damit wünsche ich euch heute noch einen ganz wunderbaren und schönen und fröhlichen, aber vor allem einen ganz gesegneten Tag. Und wenn ihr Lust habt, dann hört doch einfach morgen wieder rein, dann lesen wir weiter. Also dann macht's gut. Tschüss.